Er ist mit seiner zukünftigen Frau hier, mit Jacqueline und ihrem Sohn Dave. Herzlich willkommen. Jacqueline und Dave sind zum ersten Mal hier und die beiden werden übernächste Woche heiraten. Da freuen wir uns. Wir wünschen euch Gottes Segen dafür. Ich darf dabei sein. Ich darf Trauzeuge sein. Ja, schön. Das Thema heute Morgen heißt: Komm heraus aus deiner Ecke. Unterthema: Wie kann ich für Gott wirksam sein? Und ich lese den Bibeltext aus 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte, und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Es gibt in der modernen Unternehmensführung seit einigen Jahren einen Trendbegriff, und der heißt VUCA. Er beschreibt die veränderten Rahmenbedingungen, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen. Und die Abkürzungen stehen für Flüchtigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Das bedeutet Mehrdeutigkeit, dass Ereignisse schwer zu bewerten sind. Und jetzt ist Folgendes passiert. Diese Beschreibung von Veränderungen, die in der Geschäftswelt von Bedeutung sind, ist durch die Pandemie plötzlich für uns alle, eigentlich für alle Ebenen der Gesellschaft, real geworden. Wir erleben schnelle und unerwartete Herausforderungen. Es herrscht eine große Unsicherheit und Ungewissheit. Es gibt keine einfachen Antworten. Die Situation ist komplex. Und die Entwicklung ist sehr schwer zu bewerten oder einzuordnen. Und das spüren wir irgendwie alle. Vielleicht können wir das nicht immer so benennen, aber selbst wenn es uns gesundheitlich gut geht oder wir gesundheitlich durch Corona nicht betroffen sind und vielleicht auch wirtschaftlich nicht betroffen sind oder wenig betroffen sind, hat sich die Seelenlage bei sehr vielen Menschen nicht nur durch die Lockdown-Maßnahmen verändert. Insgesamt macht sich eine große Verunsicherung breit. Die Menschen sind irgendwie labil in ihrer seelischen Struktur. Das geht hin bis zur Perspektivlosigkeit oder auch zur Resignation. Und ich frage mich, was macht diese Situation mit uns, auch mit uns als Gemeinde? Und ich möchte dich mal persönlich fragen, was macht diese Situation mit dir? Wo ist dein Platz in all dem? Wie kannst du gerade jetzt in dieser Zeit mit Gott leben? Wie kannst du verantwortlich vor Gott leben und gute Entscheidungen für dein Leben treffen? Wie kannst du unter diesen Umständen mit deinem Leben Gott ehren und für Gott wirksam sein? Das ist das Thema heute Morgen. Und es geht um deine Biografie. Ich habe 3 Punkte. Du musst deine Biografie kennen, du musst deine Gaben kennen und du musst den Geist kennen, den Gott dir gegeben hat. Paulus spricht ganz konkret in das Leben von Timotheus hinein. Und Timotheus hat das dringend gebraucht. Und wir brauchen das auch von Zeit zu Zeit, dass jemand so konkret in unser Leben hineinspricht. Ich erinnere mich an viele Beispiele, wo andere Menschen prophetisch in mein Leben hineingesprochen haben, wegweisend. und mir ein Wort gegeben haben, mir zugehört haben und dann etwas von Gott weitergegeben haben, was mir eine Richtung gegeben hat oder was mich sehr ermutigt hat, auf dem Weg weiterzugehen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Und so können wir das auch hier verstehen. So wie Paulus, er kannte ja Timotheus sehr gut, er war sein geistlicher Vater, sein Mentor, er hat ihn mitgenommen, begleitet, gefördert. Und der Schauplatz der Hauptereignisse ist Ephesus. Paulus sitzt in Rom im Gefängnis, es ist seine zweite Gefangenschaft, er rechnet nicht mehr damit, dass er freikommt, er rechnet mit seiner Hinrichtung. Und es ist der letzte Brief, den er überhaupt schreibt. Der Brief ist sehr emotional, sehr persönlich, nicht so strukturiert. Man hat den Eindruck, dass Paulus so sein Herz ausschüttet. Aber er möchte vor allen Dingen, dass die Botschaft weitergeht und dass Timotheus darin unterstützt wird. Timotheus ist in einer schwierigen Situation, er braucht Unterstützung. Ephesus war damals die Hauptstadt der Provinz Asia, also einer römischen Provinz. Und es war eine sehr wohlhabende Stadt, eine pulsierende Stadt. Es waren ungefähr 300.000 Einwohner. Zu der Zeit von Paulus und Timotheus stand sie auf dem Höhepunkt ihrer Blüte. Und man könnte wahrscheinlich auch sagen, da war alles VUCA. Ja, das passte auch für dieses pulsierende Leben in dieser Stadt. Man kann diese antike Stadt heute noch besichtigen. Vielleicht waren einige schon dort. Ich konnte vor 3 Jahren dort sein und ich war erstaunt, wie viel man da noch ausgegraben hat im 19. Jahrhundert und sehen konnte. Prachtstraßen, Tempelanlagen, es gab diese Celsus-Bibliothek und Waschanlagen, Toilettenanlagen und vor allen Dingen eine riesige Arena. Das war das Theater mit ungefähr 25.000 bis 30.000 Plätzen. Ich war auf dieser Zentralasien-Konferenz in der Türkei in der Nähe von Ephesus. Wir sind dann dorthin gegangen und die Usbeken, die haben sich unten in die Arena gestellt und haben Lobpreis gemacht, so ja, mit Gitarre. Und das war total bewegend. Man hat so ein bisschen diese Spannung gespürt. Ja, wir Deutschen hätten uns das nie irgendwie so erlaubt oder hätten uns da wahrscheinlich ein bisschen geschämt dafür. Und die Usbeken ist das zentralasiatische Volk, was in den letzten Jahren am meisten Verfolgung erlebt hat. Es gibt da auch unglaubliche Geschichten, was die alles erlebt haben. Das war denen egal. Die wollten Jesus ehren und die haben sich wahrscheinlich an Paulus erinnert. Paulus war auch in dieser Arena und Timotheus auch. Und Paulus ist da fast gelyncht worden. Ja, wir kennen vielleicht die Geschichte, dritte Missionsreise. Paulus war 2 Jahre dort, hat gepredigt. Viele kamen zum Glauben in Ephesus. Und dann war aber so eine ganze Innung, Handwerksinnung, nämlich der Silberschmiede. Die fühlten da eine Bedrohung für ihr Geschäft, weil er gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Und sie beteten alle die Göttin Artemis an, die Göttin von Ephesus. Und haben so kleine Amulette hergestellt und so kleine Götzendinge, ja. Und damit haben die Riesengeschäft gemacht, ja. Da gab es so viele Silberschmiede. Und dann hatten die natürlich alle Angst, sie verlieren jetzt ihr Geschäft. Und dann wollten sie den Paulus sich da vorknöpfen. Dann sind sie alle in diese Arena hinein und haben dann stundenlang geschrien, groß ist die Göttin die Artemis, der Epheser. Und das war eine unglaubliche Spannung. Dann war dort auch so ein bisschen etwas von dieser Spannung zu spüren. Aber es war trotzdem ein erhabener Moment, der unglaublich ermutigt hat, dass diese jungen Usbeken da standen und Jesuslieder gesungen haben und Gott gelobt haben. Ja, dort hat damals Timotheus gestanden und auch schon Paulus. Und Timotheus braucht jetzt dringend Ermutigung. Ephesus war eine Herkulesaufgabe für ihn. Er war ja vorher schon in Korinth und in Thessaloniki. Er hat schon Gemeindearbeit gemacht. Er hat viel gelernt von Paulus. Aber jetzt in Ephesus, das war richtig schwer. Zum einen war das eine Stadt voller Okkultismus, voller Zauberei und Götzendienst. Und da gab es viele Angriffe. Viele, die in die Gemeinde kamen, die waren vorher in der Zauberei gewesen und die haben sich bekehrt. Die haben ein neues Leben, eine neue Identität bekommen und gehörten jetzt zur Gemeinde. Aber die Probleme von außen waren nicht das Hauptproblem, sondern es kamen Probleme von innen, von der Gemeinde heraus. Da gab es Leute, die falsche Lehren verbreitet haben. Das waren Persönlichkeiten, also charismatische Persönlichkeiten, Juden, die auf die viele auch hörten und die sozusagen das Ruder da übernehmen wollten in der Gemeinde. Und Timotheus sollte da seinen Mann stehen und die Gemeinde leiten. Und das war die Schwierigkeit. Timotheus soll sein gesamtes von Gott gegebenes Potenzial ausschöpfen. Darauf legt es Paulus bei ihm an, um dort seinen Mann zu stehen. Und wir sehen hier, dass ihn irgendetwas zurückhält. Er hatte irgendwie eine Blockade. Da gab es irgendeine wunde Stelle bei Timotheus, dass er sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Es wurde jetzt gebraucht. Jetzt musste er Rückgrat beweisen. Jetzt musste er seinen Mann stehen. Und Timotheus hat da was liegen lassen. Und Paulus muss ihn da ermutigen. Er muss ihn in diese Rolle sozusagen hineinschieben. Und er macht das ganz vorsichtig und ganz sensibel. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, was sind die Gründe, wenn wir unser Potenzial nicht ausschöpfen, das Gott uns gegeben hat? Also woran liegt das? Spannende Frage. Vielleicht gibt es in unserem Leben auch so eine wunde Stelle, warum wir nicht das tun, was wir eigentlich tun sollten und uns wieder auf einer anderen Seite unglaublich engagieren, was Gott vielleicht überhaupt nicht von uns möchte. 3 Gedanken, um für Gott wirksam zu sein. Du musst deine Geschichte kennen, deine Biografie. Aber nicht nur kennen, du kennst ja deine Geschichte, sondern du musst sie verstehen. Und du musst versöhnt mit ihr sein. Es ist interessant, dass Paulus hier Timotheus relativ ausführlich an seine Oma und an seine Mama erinnert, an sein Zuhause, an das Potenzial, was er da mitgebracht hat. Paulus hat die Familie kennengelernt auf der ersten Missionsreise und er ist ja da gesteinigt worden in Lystra, wo die Familie wohnte. Aber da muss eine enge Beziehung bestanden haben, so dass er dann Timotheus nachher auch mitnahm auf seine Missionsreisen. Also er wusste genau, was den Timotheus geprägt hat. Er wusste um dieses gute Zuhause, dass er viel gelernt hat. Da war eine Stabilität, da hat er den Glauben gelernt. Da wurde nicht nur gepredigt, sondern da wurde der Glaube tatsächlich gelebt. Das hat ihn geformt. Das hat Timotheus zu dem gemacht, der er heute ist. Und jetzt haben wir schon gleich das Problem. Es kann ja sein, dass dir das eher schwerfällt. Also Timotheus hat gerne wahrscheinlich zurückgedacht an zu Hause. Aber du denkst vielleicht überhaupt nicht gerne zurück, weil du das eben nicht so positiv erlebt hast. Du hast Dinge erlebt, die heute noch mit dir gehen und die du nicht abstreifen kannst. Vielleicht sogar das Gegenteil. Vielleicht hast du es nur negativ erlebt. Und du wirst nicht gerne daran erinnert. Und vielleicht ist das dein Wunderpunkt. Timothy Keller hat gesagt, das Evangelium gibt uns eine Brille, durch die wir unser ganzes Leben nochmal neu sehen können und sehen können, wie Gott uns vorbereitet, sogar durch unsere Fehler und unser Versagen. Und ich ergänze, auch durch die Fehler und das Versagen anderer an uns, damit wir ihn in dieser Welt verherrlichen. Und das ist der Clou. Und vielleicht ist das neu, nicht neu für dich, aber du musst es vielleicht immer wieder hören. Gott benutzt deine Biografie, selbst wenn sie nicht so positiv verlaufen ist. Die Erfahrungen, die du gemacht hast, die gehören zu deinem Potenzial. Das ist sozusagen der Werkstoff deiner Berufung. Gott kann das gebrauchen. Stell dir vor, du kannst Gott damit die Ehre geben. Du denkst, deine Biografie steht dir im Weg. Wenn doch Dinge anders gelaufen wären, dann würdest du heute ganz anders dastehen. Und das sind falsche Gedanken. Gott dreht den Spieß um. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich mit deiner Biografie versöhnst und die Erfahrung machst, dass Gott dir Heilung schenkt. Das, was Gott dir Neues geschenkt hat, diese neue Identität in Christus, die greift viel tiefer. Das ist eine viel größere Wirklichkeit als das, was Menschen dir angetan haben oder wie du in deiner Kindheit geprägt worden bist. Und wenn du dich so Gott überlässt und diese Heilung erfährst, dann wirst du plötzlich merken, dass du diese Brille aufhast und genau diese Dinge wichtig sind für deinen Dienst heute. Und wenn du bereit bist, diesen Schmerz mit anderen zu teilen, dann wirst du sehen, wie Gott dich zum Segen macht für andere, die auch unter gewissen Dingen in ihrem Leben leiden. Es gibt viele Beispiele dafür. Kenne deine Biografie, verstehe sie und versöhne dich mit deiner Biografie. Der 2. Punkt, du musst deine Gaben kennen und sie zur Entfaltung bringen. Vielleicht ist das dein Wunderpunkt. Paulus sagt zu Timotheus, erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Wörtlich steht hier entfachen, so wie man ein Feuer entfacht. Damals in einem antiken Haus, da wurde die Glut nicht ununterbrochen zu einer hellen Flamme angefacht, sondern eigentlich nur bei Bedarf. Und wir kennen ja auch im Deutschen diese Redewendung, auf niedriger Flamme kochen. Das heißt, zurückhaltend sein oder sparsam sein. Paulus ermutigt Timotheus, seine Zurückhaltung aufzugeben, weil es jetzt in Ephesus dringend erforderlich wurde. Paulus war ja dabei, als er die Gabe empfangen hat. Er hat ihm damals ja mit anderen Ältesten die Hände aufgelegt und dann haben sie prophetische Worte über sein Leben ausgesprochen. Und da hat er diese Gabe bekommen. Und wir wissen jetzt hier leider nicht genau, um welche Gabe es sich handelt. Wir wissen, dass Timotheus die Gabe der Lehre hatte und wahrscheinlich auch die Gabe der Leitung. Vielleicht hatte er die Gabe der Organisation oder der Prophetie oder der Evangelisation. Wir wissen das nicht genau, welche Gaben er alles hatte und was er eben nicht hatte. Aber es schien da eine Gabe zu geben, die er bekommen hat und die er einfach nicht nutzt, die irgendwo brach liegt. Es brannte auf Sparflamme. Wir erleben das ja durch die Krise ja auch, dass rein organisatorisch sehr vieles auf Sparflamme läuft. Und das hat viele dazu geführt, auch ihr Engagement auf Sparflamme zu stellen. Und ich habe eine Zeit lang auch dazu gehört. Und man hat so den Eindruck, oder ich habe den Eindruck gefühlt, dass sich viele sehr, sehr zurückgehalten haben. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Heute ist es so, dass viele Christen ihre Gaben gar nicht kennen. Und ich möchte dir einmal sagen, selbst wenn du deine Gabe nicht kennst oder dir nicht ganz sicher bist, musst du wissen, dass Gott etwas ganz Wertvolles zum Bau seiner Gemeinde in dich hineingelegt hat. Du hast natürliche Fähigkeiten, du hast Dinge vielleicht von beruflicher Seite her dazugelernt, aber du hast eben auch geistliche Gaben. Ich bin kein Freund, das immer alles so scharf zu trennen, weil unser ganzes Leben gehört ja Gott mit dem, was wir haben und was wir können. Aber es ist nun mal ein Fakt, du hast geistliche Gaben von Gott bekommen, zum Bau seiner Gemeinde. Und ich möchte dich an dieser Stelle sehr ermutigen. Es ist so wichtig, dass du das entdeckst und dass du diese Gaben zur Entfaltung bringst. Es ist an der Zeit. Ich behaupte mal, es ist jetzt an der Zeit, dass du diese Gabe entfachst. Und die Gemeinde ist natürlich ein guter Ort, wo du das in Erfahrung bringen kannst. Du kannst andere fragen, die dich gut kennen. Du kannst Menschen, bei denen du etwas siehst, die kannst du ermutigen, die kannst du ansprechen. Ich wünsche mir das, dass wir darüber ins Gespräch kommen, dass wir gegenseitig so eine richtige Ermutigungskultur haben, dem anderen auch Dinge zuzusprechen und zu sagen, das machst du gut. Und vielleicht hat Gott da noch mehr für dich bereit. Wir suchen zum Beispiel zurzeit Leute, die Gaben der Evangelisation haben. Paulus sagt, dass Gott der Gemeinde Evangelisten gegeben hat. Und ich weiß, wenn ihr an Evangelisten denkt, dann denkt ihr an diese Neues Leben, an diese komischen Neues Leben-Leute da, die Evangelisten. Und dann denkt ihr vielleicht an die großen Evangelisten und ihr würdet sagen, ich bin kein Evangelist. Aber es gibt einige unter euch, denen hat Gott das Herz für Evangelisation geschenkt, mehr als den anderen. Die haben da ein starkes Brennen und denen tut das weh, dass Menschen verloren gehen, dass ihre Freunde, ihre, was weiß ich, Nachbarn, Familienmitglieder, die suchen wir, die möchten wir identifizieren und die möchten wir fördern, die möchten wir ermutigen und begleiten. Wir haben jetzt mit einer Infoveranstaltung begonnen. In 2 Wochen werde ich ein Programm beginnen, das 1 Jahr dauert, 1 Treffen im Monat. Vielleicht spricht es dich an. Wir müssen auch die Propheten suchen und schulen und auch die anderen, ganz bestimmt. Ich bin für die Evangelisten zuständig. Also wenn jemand diese Gabe hat oder sagt, ich habe ein starkes Anliegen, ich habe ein Herz dafür, dann melde dich bei mir. Vielleicht kannst du noch aufspringen. Es geht ja nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich mein Potenzial ausfinde, sondern es geht um das Potenzial der Gemeinde, es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass das Gemeinde wächst. Und ich möchte dich nochmal fragen, nochmal zurückkommen zu diesem wunden Punkt. Was ist dein wunder Punkt an dieser Stelle? Warum setzt du deine Gaben nicht ein? Warum bringst du sie nicht zur Entfaltung? Warum lässt du das nicht hell brennen? Bist du vielleicht mal zurückgewiesen worden oder verletzt worden? Oder jemand hat dir nicht die entsprechende Anerkennung geschenkt? Oder bist du einfach nur bequem, bist einfach nur faul? Oder gibt es andere Prioritäten in deinem Leben, die dir wichtiger sind? Dass du alles machst, was dich so diese persönlichen Themen, ne? Swimmingpool bauen und so und keine Ahnung, was wir alles so vor Augen haben und die Gemeinde irgendwie vergessen haben. Oder ist Sünde in dein Leben gekommen, persönliches Versagen, du traust dich nicht. Es könnte an dem letzten Punkt liegen. Und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt. Du musst den Geist kennen, den Gott dir gegeben hat. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt. Du musst den Geist kennen. Und das hat was mit deiner neuen Identität zu tun, den Gott dir gegeben hat. Gott hat dir nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt kommen wir zurück zu Timotheus. Einige Ausleger denken, dass hier die beste Übersetzung an der Stelle Feigheit wäre. Timotheus, Gott hat dir nicht den Geist der Feigheit gegeben. Ich denke, das weist auf eine wunde Stelle bei Timotheus hin. Auf der einen Seite war er echt charakterlich gefestigt. Er war mit wunderbaren geistlichen Gaben ausgestattet. Er war echt, er war authentisch, ein ungeheuchelter Glaube. Aber er war eher ein schüchterner Typ, introvertiert wahrscheinlich. Er war auch gesundheitlich labil, hat sich vielleicht nicht so viel zugetraut. War jemand, der gerne aus der zweiten Reihe agierte und das wahrscheinlich auch sehr gut gemacht hat. Aber er wollte nicht in die erste Reihe treten. Er brannte für Jesus, aber das schien ihn zu blockieren. Er muss immer wieder ermutigt werden. Auch im ersten Timotheusbrief sehen wir das schon, wie er ermutigt wird. Er soll seine Gabe doch wirklich nutzen und so weiter. Also ganz viel Ermutigung bei Timotheus, weil er eben nicht in die erste Reihe getreten ist. Ich habe im Dezember die Dokumentation von Bastian Schweinsteiger gesehen. Vielleicht habt ihr die auch gesehen. Von Anfang bis Legende. Und da gab es eine schöne Sequenz, wurde erinnert an das Champions League Endspiel 2012 gegen Chelsea, das Bayern verloren hat. Und Bayern war der haushohe Favorit durch die ganze Saison hindurch. Alle waren überzeugt, die werden die an die Wand spielen. Aber es lief nicht. Es lief überhaupt nicht. Und dann bekommen sie den Ausgleich eine Minute vor Schluss durch das Tor von Drogba. Dann Verlängerung. Bayern verschießt noch einen Elfmeter. Und dann kam es zum Elfmeterschießen. Und der ganze Verlauf dieses Spiels hat dazu geführt, dass alle die Hosen voll hatten. Keiner wollte Elfmeter schießen. Heinkes ist zu den Leuten gegangen, die sonst immer schießen, hier Müller und was weiß ich wer alles. Die wollten alle nicht schießen. Hoeneß hat gesagt, die haben sich alle verpisst. Die hatten alle die Hosen voll, obwohl sie sonst, das konnten die, aber die wollten nicht schießen. Dann musste Manuel Neuer musste schießen, der Tormann. Der gehörte zu den Ersten, der geschossen hat, weil die anderen nicht wollten. Paulus sagt, deine Zurückhaltung oder auch deine Feigheit, dass du die Hosen voll hast, das ist nicht richtig, das kommt nicht von Gott. Das ist vielleicht Teil deiner Persönlichkeit. Und ja, natürlich ist es irgendwie von jedem von uns irgendwann mal ein Teil unserer Persönlichkeit oder da, wo wir Angst haben. Aber entscheidend ist, dass Gott dir einen anderen Geist gegeben hat, eine neue Identität. Und es ist so wichtig, dass du das unterscheiden lernst, was zu deinem alten Menschen gehört und was zum neuen Menschen gehört. Manchmal versuchen wir das, was zum alten Menschen gehört, irgendwie so ein bisschen zu kaschieren oder geistlich aussehen zu lassen. Und dann kommen wir besonders demütig herüber. Aber es ist im Grunde genommen Feigheit. Und vielleicht kennst du die Stimmen, die dir sagen, Mensch, das kannst du nicht, lass es lieber. Oder ich will es einfach nicht. Du merkst, vielleicht könnte ich es, aber ich will es einfach nicht, warum auch immer. Oder es ist zu schwer oder ich schaffe es nicht. Oder auch, was sagen die anderen? Oder ich bekomme es nicht gedankt oder keiner sieht mich oder ich stehe auf einsamen Posten. Oder ich bin nicht so wichtig. Ja, ganz toller, demütiger Satz, ich bin nicht so wichtig. Und ich frage dich, was für einen Geist hast du bekommen? Hast du einen Geist der Minderwertigkeit bekommen oder einen Geist der Bequemlichkeit, der Faulheit? Hast du einen Geist der Mutlosigkeit oder der Schüchternheit bekommen? Und es ist so wichtig, dass wenn diese Stimmen kommen, dass wir diese Schallplatte, die da oben läuft, dass wir die immer wieder runternehmen und zerbrechen, weil es sind die falschen Botschaften. Es mag ein Teil deiner Persönlichkeit sein, die immer wieder mal aufploppt, aber es ist nicht der Geist Gottes. Es ist nicht das, was Gott von dir will. Du hast eine neue Identität, einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich meine auch, du musst nicht immer dafür beten, dass Gott dir Kraft und Liebe gibt, obwohl es viele Beispiele in der Bibel gibt, wo Leute darum bitten, um Kraft zum Beispiel. Aber es ist falsch, wenn du immer als Mangelwesen durch die Gegend läufst. Gott hat dir seinen Geist gegeben und es ist viel wichtiger, dass du das erkennst, dass du das im Glauben annimmst, dass du deine Augen öffnest, dass du siehst, was Gott dir geschenkt hat. Und es wird aktiviert durch deine Gemeinschaft mit Jesus, durch das, was du mit ihm lebst, dieses aktive, kontinuierliche Beziehung, Gespräch, Anbetung, dieses Leben mit ihm. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu diesen Dingen sagen, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich glaube, es geht hier um Lebenskraft. Es geht nicht so im klassischen Sinne um Power und Dominanz. Ne? Wir kennen so starke Persönlichkeiten und ziehen da immer einen Hut vor, wenn Leute so stark auftreten und so vor lauter Selbstbewusstsein strotzen. Und auch die Leute, denen nie irgendetwas zu viel ist, ja, wo man denkt, boah, die gehen da auch noch durch, ja, wo ich schon längst schlapp mache oder so. Die haben unendliche Kraftreserven. Nein, es geht um die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Es geht um die Kraft, die Gott dir verleiht. Es geht eher um charakterliche Stärke. Es geht um Rückgrat, um Festigkeit, überzeugt sein. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum, freimütig dich zu Jesus zu bekennen, an deinem Arbeitsplatz oder wo Gott dich hingestellt hat. Es geht darum, in die erste Reihe zu treten, auch wenn du Prügel beziehst. Deshalb schieß den Elfmeter, übernimm Verantwortung, selbst wenn der Ball daneben geht. Aber schieß. Zu dem Thema Liebe. Natürlich ist das überhaupt der Gradmesser für unser Tun. Normalerweise läuft es so ab. Wir haben uns ja alle lieb, ne, und alle sind so nett und wir gehen höflich miteinander um. Aber dann gibt es meistens so ein, zwei oder noch mehr Leute, die können wir überhaupt nicht ab. Und dann beten wir, Herr, gib mir doch die Liebe für diesen Menschen, dass ich den annehmen kann und so. Ne, bitte hilf mir, ja, jetzt kommt er schon wieder und so. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Mir hat da Römer 13, Vers 8 geholfen, wo nämlich steht, dass wir niemandem etwas schuldig bleiben sollen, außer der Liebe, die sind wir immer dem anderen schuldig. Das heißt, wir machen keine Unterschiede. Es geht nicht um Sympathie oder Antipathie. Wir lieben die Menschen mit der Liebe, die Gott uns zur Verfügung stellt und dienen ihnen. Und bitte schaut nicht so auf eure Gefühle, auf eure Emotionen, ob ihr die mögt oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der nächste Mensch, der dir begegnet, ist dein Nächster und du bist bereit, ihm in Liebe zu dienen. Und wenn du ihm erstmal gedient hast, merkst du, wie Gott dein Herz verändert. Wir sind allen Menschen Liebe schuldig. Das ist das, was Paulus sagt. Da werden wir immer Schuldner bleiben. Und die Besonnenheit, das meint hier irgendetwas zwischen Selbstdisziplin, aber auch Weisheit, ein gutes Urteilsvermögen. Und ich glaube, das brauchen wir gerade heute in unseren Tagen. Dieses kontrollierte und vernünftige Agieren, Reden, Denken und Handeln. Es ist tatsächlich möglich, dass wir unsere emotionalen Reaktionen kontrollieren, dass wir eine gute Selbsteinschätzung haben, dass wir gründlich nachdenken und vernünftige, lösungsorientierte Schritte gehen, dass wir nicht polarisieren. Mit Gottes Hilfe ist es selbst unter Druck und in Krisen möglich, auf Überreaktionen, panische, ängstliche Überreaktionen zu verzichten. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Und das passt jetzt wunderbar eigentlich zu dieser Predigt. Es erinnert uns daran, dass Jesus uns erwählt hat mit allem Drum und Dran, so wie wir sind. Und vorher schon wusste, was alles in unserem Leben passiert. Und es erinnert uns daran, dass er diesen Preis bezahlt hat, dass er uns erlöst hat, vergeben hat, uns zu seinen Kindern gemacht hat, uns durch seinen Tod am Kreuz diese neue Identität geschenkt hat. Daran erinnert uns das Abendmahl. Wir leben eine neue Identität. Und wir sind erfüllt, es erinnert uns daran, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist und mit der Kraft, ein neues Leben zu führen. Und ich finde es manchmal so wichtig, für mich ist das wichtig und für dich ist das wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit immer wieder mal uns bewusst unter das Kreuz begeben und dort wieder Vergebung erfahren. Dass wir um Vergebung bitten für unsere Schuld, für die unnötigen Sorgen, die wir uns machen. Dass wir uns mehr mit Corona beschäftigen als mit dem Wort Gottes. Wir wissen mehr über das Virus als über das, was in der Bibel steht. Dass wir Gott um Vergebung, ihn um Vergebung bitten, dass wir lernen, einander anzunehmen oder dass da, wo wir es nicht getan haben, uns nicht versöhnt haben, einmal mit uns selber, aber auch mit anderen. Auch da, wo wir unsere Gaben ungenutzt gelassen haben, wo wir sie nicht eingesetzt haben, andere Menschen nicht gesegnet wurden, weil ich mich zurückgehalten habe. Meine Feigheit, mein fehlender Mut, Jesus zu bekennen. Auch da kann ich Jesus um Vergebung bitten. Und dass wir vergessen haben, welchen Geist Gott uns geschenkt hat. Wir haben gleich eine Zeit, eine Minute vielleicht ein bisschen länger, wo jeder beten kann, wo du diese Vergebung, wo du dich unter das Kreuz begibst, diese Vergebung annimmst, die Jesus durch sein Blut einfach möglich gemacht hat. Stell dein Leben dann wieder ganz bewusst unter seine Führung und Leitung. Und dann geh konkrete Schritte. Und vielleicht brauchst du auch mal eine Ermutigung, ein Gespräch oder musst mal einfach etwas bekennen oder etwas loslassen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du den Kontakt suchst, das Gespräch suchst, anrufst. Also ich bin die ganze Woche eigentlich im Land, melde dich, auch andere sind bestimmt bereit dafür. Ich schließe mit dem Vers in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich benutze den Vers immer in der Evangelisation, aber eigentlich sind hier Christen angesprochen, die auch viel Gutes hatten, aber Jesus war irgendwie so außerhalb. Und dann sagt Jesus, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an und wenn du die Tür aufmachst, dann komme ich zu dir hinein und dann können wir das Abendmahl feiern. Eigentlich steht, dann können wir Gemeinschaft, also Tischgemeinschaft haben. Wir können zusammen essen. Im Orient war ja das Essen so ein Ausdruck der Gemeinschaft, das wir miteinander haben. Mach die Tür auf, damit du das Abendmahl feiern kannst. Also nur wer die Tür aufgemacht hat, der kann recht Abendmahl feiern. Und ich lade dich dazu ein, das zu tun, dass du das jetzt bringst, was Gott dir gezeigt hat oder wo Gott zu dir gesprochen hat. Und wir haben jetzt einfach eine Stille und danach hören wir noch zwei Lieder, bevor wir dann zum Abendmahl kommen. Wir werden stille.